Gottes Wort ist treu. Letzte Woche haben wir eine Predigt gehört, die mit viel Energie vom heilsamen Auftrag gesprochen hat. Und Auftrag der heilsamen ist natürlich, auf menschliche Not zu reagieren, und zwar im Uniform. Unter verschiedenen Gedanken fiel der Satz, den ich gehört habe, und diese Woche habe ich mit Susan darüber reden, wir müssen aufhören, uns in unseren Gebäuden zu verstecken. Das hat mich ein bisschen irritiert. Und gleich muss ich anerkennen, dass wir leben in einem Kontext, wo ja, ziemlich bequemes Christentum erlebbar ist. Und das ist an sich, finde ich, kein Problem. Aber es wirft ein paar Fragen auf. Und das ist, wie gesagt, keine Anklage, aber Gewissensprüfung. Ich habe mich auch gefragt, was wäre, wenn wir nicht nach die äußerlichen Kleidung würden fragen, sondern über die Unterwäsche. Das, was innen ist. Ja? Welche Kleidung dann trägt unser Glaube? Ist das immer noch der heilsame Uniform? Oder ist es dann Sportkleidung, etwas Bequemes oder ein Pyjama? Ist es etwas, das sich anpasst an den Lebensstil, den ich führe? Oder ist unsere Kleidung etwas, das mich in Bewegung setzt? Zuerst möchte ich mit euch, ich versuche hier, wir haben einen neuen Pointer. Genau. Hier noch ein bekanntes Bild von der heilsamen Kampagne, wo sagt, genau, ich versuche hier zurückzukommen. Das funktioniert immer noch nicht, gell? Okay. Ich gehe weiter dann. Es gibt eine Frage in die drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, wo ziemlich wichtig ist. Jesus fragt seine Jünger, für wen halte ich mich die Menschen? Und die Antwort ist noch ziemlich respektvoll. So ehrenwürdig sogar. Sie sagen, du bist Johannes der Täufer oder Elia oder einer der Propheten. Das sind keine billigen Figuren. Das sind mutige Männer in diesem Fall. Aber es gibt sicher auch Frauen, die Vorbilder von Mut und auch Gottesdienst im Sinn, ja, Dienst im Reich Gottes. Aber dann stellt Jesus die Frage, die, würde ich sagen, durch die Jahrhunderte noch gilt. Und dir darf ich jetzt da eure Aufgabe. Ja, danke schön für meine. Der Nächste bitte. Ja, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet: Du bist der Christus. Und ab diesem Moment beginnt Jesus etwas zu sagen, was er vorher nicht gemacht hat. Er hat über Leiden, Verwerfung, Tod und Auferstehung geredet. Und bei Matthäus und Markus tritt dann Petrus zwischen ihnen. Und das ist wichtig. Petrus ist nicht der Bösewicht der Geschichte. Er ist wie das Sprachrohr unserer Menschenlogik. Er sagt, das darf nicht sein. Was? Tod, Leid, Auferstehung? Nein, das macht doch keinen Sinn. Das ist nicht der Weg. Und Jesus antwortet mit harten Worten. Er sagt, geh weg von mir, Satan, oder hinter mir, Satan. Du denkst nicht wie Gott. Du denkst wie Menschen. Und das ist noch speziell. Es geht nicht um Glauben oder Unglauben. Es geht um Logik. Menschenlogik oder Gotteslogik. Und dann sagt Jesus etwas, was nicht nur für Petrus oder für seine Jünger gerichtet ist, sondern auch für alle. Wenn jemandem, und das brauche ich nochmal Folie, wenn jemandem mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, nimmt seine Kreuz auf sich und folge mir nach. Und erklärt noch dazu, nächste Folie, ja, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und stellt noch dazu eine Frage in der nächsten Folie. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch seine Seele verliert? Ist keine Drohung. Es ist eine Offenbarung der Wirklichkeit. Jesus versucht nicht, Menschen zu erschrecken. Er sagt nicht, wenn du das nicht tust, werde ich dich bestrafen. Er beschreibt einfach, wie das Leben funktioniert. Wenn Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, sagt er nicht, ich werde dein Leben wegnehmen. Er sagt, wenn du deine eigene Sicherheit, deine Kontrolle und Selbstsicherung zum Zentrum deines Lebens machst, dann wirst du am Ende genau das verlieren, was du schützen willst. Warum überhaupt? Weil ein Leben, der darauf auch gerichtet ist, sich zu schützen, alles zu kontrollieren, keine Risiko einzugehen und sich Jesus Christus nicht anzuvertrauen, wird nach und nach verschlossen, starr, defensiv und am Ende leer. Und da spreche ich über mich selber. Und ich merke immer, wenn ich mein eigenes Leben versucht habe, ganz genau zu planen und kontrollieren und beschützen, mit der Absicht, ja, Komfort, Sicherheit mir selber zu bringen, habe ich eine fette Null gemacht. Das war das. Ja. Man lebt gar nicht richtig, weil es geht nicht um Leben, sondern um Kontrolle. Es geht um Angst. Und wenn Jesus fragt, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und die Seele zu verlieren, er sagt auch nicht, ich werde dich die Seele wegnehmen als Strafe. Er sagt, es ist möglich, Anerkennung, Erfolg, Sicherheit und Komfort zu haben und trotzdem es zu verlieren, was dich innerlich unterwäsche wirklich lebendig macht. Das ist uns nicht unbekannt. Erfolgreiche und vielleicht auch nicht erfolgreiche Menschen, die leer sind oder Menschen voller Dinge und völlig erschöpft. Und auf beide Ende des Spektrums. Manchmal Menschen mit viel, viel Besitz, die leer sind und Menschen, die einfach Abfall sammeln und leer sind. Das geht ums Gleiche. Eben, äußerlich gewinnen und innerlich verlieren. Eben, wahres Leben, laut Jesus, entsteht nicht aus Selbstschutz, sondern aus Hingabe. Nicht aus Kontrolle, sondern aus Vertrauen. Nicht aus Verschließen, sondern auf sich schenken. Eben. Vielleicht beginnt wahres Leben dort, wenn wir verstanden, dass das Leben überhaupt ein Geschenk ist. Und wenn ein Geschenk ist, dann was machen wir damit? In der Schublade, gesperrt, verpackt, im Keller. Schade für das Geschenk. Aber was bedeutet eigentlich das Kreuz auf sich nehmen? Und da brauche ich nochmal eine Folie. Sollte funktionieren. Ah, danke schön vielmals. Danke schön vielmals. Was bedeutet denn das? Heutzutage kann das Kreuz ein Symbol sein, religiöses Symbol, Schmuckstück, das sehen wir immer, der Ohren oder sonst, Dekoration. Und zur Zeit Jesus war das Kreuz ein Hinrichtungsinstrument und etwas, das man hat nicht dürfen vor Frauen, Kindern und Eltern aussprechen. Stellt euch vor, es war so schrecklich, dass kein Römer würde sagen, ich trage mein Kreuz. Das gibt es ja nicht. Was soll das? Dann noch mehr schwierig, wo Jesus das gesagt hat. Was die Kreuz aber auch nicht bedeutet, ist Leid suchen, um als echte Gläubige da zu sein. Das Kreuz bedeutet nicht, gute Lebensphasen zu verachten, weil auch das sind Gottes Geschenke, können sie. Oder das Kreuz bedeutet nicht, Schmerz oder Verfolgung zu romantisieren, schon gar nicht die von anderen. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet, die Kontrolle über das eigene Leben aufzugeben. Jesus ist nicht gegen das Leben. Er ist gegen ein Leben, das sich selbst, an sich selbst verschlossen ist. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet zu akzeptieren, dass Jesus Christus nicht ein Zusatz in meinem Leben ist, meine Identität, sondern es ist ihr Zentrum. Ja? Jesus Nachfolger bedeutet zumindest sein Weg, sein Charakter und seine Lebensweise nachzuahmen in der Gemeinschaft. Und das steht in direkter Spannung mit dem heutigen Zeitgeist, der sagt, individueller Komfort, individueller Gut, Reichtum, das ist gut. Aber Jesus sagt, es geht um etwas Größerem, Tieferem, Wahren. Ja. Und Petrus, wenn wir zurück um Petrus kommen, hat doch gute Absichten. Er hat Jesus nicht schaden. Er hat, oder schaden, im Gegenteil, er hat ihn wollen schützen. Er schlägt nicht vor, Glauben aufzugeben. Er schlägt ein Messias ohne Kreuz vor. Ein Christ ohne Hingabe an das Kreuz ist ein Antichrist. Ein Antichrist. Weil ein Weg Gottes ohne den Weg, den totalen Hingabe, ja, das ist nicht der Christus. Das ist kein Unglaube, das ist eine Versuchung, die aus dem Glauben selbst herauskommt. Ja, ich habe doch alles gut. Man wird wie Gott neu definieren, was Gott handeln und machen soll. Ich möchte kurz über mich reden. Ich muss gestehen, ich habe ein sehr gutes Leben. Ich habe gute Freunde, ich habe eine gute Familie, ich habe eine gute Gemeinschaft, ich habe eine gute Kirche. Ich habe Zugang an gute Ware. Ich habe etwas öffentlich Anerkennung. Und wenn ich zurückblicke, merke ich, dass ich seit ich Christ geworden bin, ist mein Leben trotz Brüchen, Schmerzen und schwierigen Prozessen stabiler, ganzer, wohnbarer geworden. Und wenn ich ehrlich bin, hier in der Schweiz, in Basel, ist Christsein eher ein Vorteil als ein Problem. Ich glaube, Menschen respektieren uns, sie hören uns gern zu manchmal, je nachdem. Sie nehmen uns gut auf, sogar in der Boxwelt, wo ich tätig bin, ich sage, weckt es Neugier, keine Ablehnung, dass ich ein heilsamer Offizier bin. Und wenn ich meine Erfahrung zusammenfassen würde, würde ich sagen, Christsein hat mir vor allem Vorteile gebracht. Das ist nicht falsch an sich, das ist keine Sünde. Das ist keine Schuld. Aber es stellt mich persönlich und vielleicht auch mehrere von uns eine Frage. Ja, wo bleiben dann die Worte Jesu vom Kreuz? Ich muss zugeben, im Moment, heute, am 1.2., ist mein Kreuz sehr leicht. Es kostet mich nichts, hier vor euch zu sein, außer Scham, wenn überhaupt. Ja? Ich habe mich gefragt, während die letzten 2 Wochen, hat es damit zu tun, dass ich das Evangelium anpasse an meinem Kontext? Da habe ich mir überlegt, Paulus in Athen, steht in Apostelgeschichte 17, kommt in Griechenland und ihn wird gefragt, was ist denn das für ein Glaube, den du bringst? Und er passt das Evangelium an. Er sagt, er passt die Sprachen an, die Bezüge. Er sagt sogar, der unbekannte Gott, wo dir arbeitet, das ist der Gott, den ich euch vorstelle. Er zitiert griechische Dichter. Das machen wir auch. Viele von uns erzählen vom Evangelium, das sich anpasst an den Menschen, die zuhören. Ich glaube, Predigtanpassung ist nicht dasselbe wie zum Beispiel Skandal des Kreuzes zu entfernen. Das ist ein theologischer Paradox, dass der Tod eines Menschen, Jesus Christus, was als Niederlage soll betrachtet werden, als Heilstag von uns, als Erlösung angenommen wird. Das ist wichtig, dass das bleibt. Es bleibt auch die Herrschaft Christi. Die Herrschaft Christi zu entfernen, eben die Königsherrschaft Christi, die mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt angefangen ist, sie ist die geistliche Herrschaft über Himmel und Erde. Und wir erwarten ihn da. Wir sagen, wir glauben, er wird kommen. Amen, er wird kommen, das ist unsere Erwartung. Das zu entfernen wäre eine Sünde, aber das haben wir nicht gemacht. Und den Ruf zur Umkehr, das bleibt. Ja? Der Ruf muss bleiben. Und solange diese drei Sachen bleiben, ist das Evangelium immer noch treu. Egal in welchem Kontext. Die Spannung ist nicht, wir als Christen, zwischen Tradition oder Moderne, das ist zwischen Treue und Verlust der Zentrum, der Mitte. Und der Monat werden 11 Jahre, dass das da passiert ist. Magt ihr euch noch erinnern an diese Geschichte? 21 Männer würde an einem Strand in Libyen ermordet. Eine unglaubliche Geschichte. 20 sind ägyptische, christliche, wie sagt man das? Koptische Christen aus Ägypten. Einer von denen ist Ghanese, aus Ghana. Gastarbeiter in Libyen. Dann ist ISIS gekommen. Sie haben sie entfernt. Sie wurden gefilmt. Das ist eine Szene aus diesem Film, wo man nicht sieht. Ja? 21 Männer in einer Reihe am Strand, eskortiert von Männern im Schwarz wie Ninjas. Das ist auch ein bisschen von der Kultur, von diesen jungen Männern. Das sind meistens Ausländer in Libyen, die diese Ideologie und Hollywood-Filme als Grundlage hatten. Das ist noch speziell auch die Orangen-Anzüge. Das kommt aus amerikanischer Kultur, wie sich alles vermischt. Kulturelle Trends, da voll am Spielen. Zu Einrichtung geführt wie stumme Schaffen. Und kurz vor dem Tod haben ein paar gesagt: O Herr, mein Jesus. O Herr, mein Jesus ist nicht nur ein Satz, das ist eine Tradition in der koptischen Kirche. Das ist ein Bekenntnis. Sie haben dann Alternativen bekommen. Sie haben gesagt, wir haben ein neues Bekenntnis für dich. Auch ein Satz. Auch ein Satz. Allah, der einzige Gott und Mohammed, sein Prophet. Ziemlich einfach, effizient. Nicht so schwierig zu sagen. Und gleich haben sie das nicht gesagt. Sie bleiben Jesus Christus treu. Äußerlich trugen sie das, orange, innerlich, das Zeugnis Christi. So kehre ich zu der Anfangsfrage zurück, welche Kleidung trägt unser Glaube? Womit sind wir innerlich gekleidet? Mit Sicherheit, mit Reputation, mit Angst oder mit Christus? Ja? Man hat gesehen, Kleidung ist wichtig, selbst wenn wir sagen, nein, das ist nicht so wichtig. Doch, deswegen behandeln wir auch Menschen anders, wenn sie in Anzug kommen. Automatisch, das ist kein Vorwurf, das ist halt so. In der Heilsarmee tragen wir Uniform. In der theologischen Absicht der Heilsarmee gleichgültig, also gleich, auch ebenbürtig wie ein Taufe, ein Bild. Ein Zeichen, dass ich ein neues Leben angenommen habe, eine neue Richtung gegangen. Ein äußeres Zeichen der Zugehörigkeit. David ist zu uns gekommen und hat sich gefreut. Und er hat mir einmal gesagt, ich fühle mich so willkommen, weil ich sehe links und rechts Uniformen. Ja, Zugehörigkeit. Ja, aber wir leben in einer Kultur, gell, der Komfortsucht, wie bereits erwähnt, das ist verständlich auch. Gell? Viele von euch sind Kinder vom Zweiten Weltkrieg oder Kinder von Kindern vom Zweiten Weltkrieg. Und wir leben in einer Welt, wo man immer wieder hört, dort ist schlimm, da ist schlimm. Und wir sind dankbar. Wie oft sind wir dankbar, dass wir in der Schweiz leben, dass uns gut geht? So Komfort suchen per se ist nicht schlecht. Nimm nur Platz, Rösli. Ja, und oftmals haben wir auch das Christentum und zu Recht präsentiert als Ort des Trostes, der Heiligung, der Ruhe. Komm zu mir, sagt Jesus, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Problem ist nicht das, dass es Komfort gibt. Das Problem ist, dass, wenn das Evangelium an unsere Bedürfnis nach Bequemlichkeit angepasst wird, vielleicht sogar, ohne es zu merken, dann bekommen wir ein Christentum, wo ja, unser Leben und unsere Entscheidungen gar nicht in Frage stellt, uns selten in Bewegung setzt oder das uns kaum noch aus dem Zentrum nimmt. Ich habe gerade gestern oben ein paar Loblieder gehört und ich habe an der Predigt gedacht und ich habe gemeint, ich mache ein bisschen Hintergrundmusik, vielleicht hilft mir das. Und dann ist mir aufgefallen, wie oft das Ich gekommen ist. Ich. Und in einem gewissen Moment habe ich das müssen abstellen, weil das hat mich genau dorthin geführt, an das Ich anstatt Er. Ja. Und über die 21 habe ich einen Artikel dann gelesen, die mit einem Bild noch dabei war. Und er sagt, das Bild sollte uns aufwecken. Und das hat mich noch auch gestört. Aufwecken? Ich bin gar nicht am Schlafen. Ich schaffe doch. Ihr schafft doch. Was soll denn das? Und das stimmt. Es geht nicht um Faulheit, nicht um Inaktivität. Es geht um etwas anderes. Es kommt das Bewusstsein, was da in Mitte ist, was Mitte fällt. Und in Offenbarung 3 sagt Jesus an eine Gemeinde, die sehr bekannt war in der Region, Sarde, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Man hat viel geschafft, man hat viel gemacht. Aber das Zentrum hat gefehlt. Oder auch, das kennt ihr auch, in dem Alten Testament, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Achtung, Herz im Alten Testament bezieht sich auf Verstand. Emotionen sind dann im Buch. Ja, man sagt, aber Verstand ist noch jemand anders. Und die 21er, die da, sollten nicht in uns unsere Schuldgefühle wecken. Sie wecken eine Frage, was ist denn für mich, für dich? Nicht verhandelbar, wenn es um Jesus Christus geht. Und die Gruppe ist noch einmal aus Ghana. Er hat Matthew geheißen, wie ein Apostel. Er ist kein Kopte gewesen, ist ebenfalls auch ein Mitarbeiter. Und die Terroristen haben gedacht, er sei nicht Christ, sondern gesagt, kannst du gehen, ist okay. Und er hat gesagt, nein, ich bleibe. Keine Kultur hat ihn geprägt, sondern der ein Gott, die Zugehörigkeit, einen Gott, der Gott von ihnen ist mein Gott. Und er bleibt, ja, und er stirbt. Nun aber, hat wahres Christentum immer das Leiden als Ziel? Die Antwort ist nein, definitiv nicht. Die Antwort ist etwas anderes. Leiden ist nicht das christliche Ideal. Das Evangelium kann uns zeigen, aber wie man lebt, was man nicht gewählt hat. Ja. Das Evangelium macht den Schmerzen nicht gut. Tut nicht Schmerzen verehrlichen. Es ermöglicht einfach, dass wir vom Leiden nicht zerstört werden. Nicht das Leiden macht das Glauben wahr, sondern dass selbst im Leiden der Hass nicht das letzte Wort hat. Die Bibel macht Leiden nicht zum Ziel. Jesus selber bittet, lass dem Kelch vorübergehen. Oder Paulus bittet auch um Erleichterung. Aber wenn Leiden kommt, ohne dass man es gewählt hat, kann das Evangelium die Wort prägen. Nicht persönliche Rache, nicht Hals als Motor. Gleichzeitig verbindet die Bibel nicht den, oder verbietet die Bibel nicht den Ruf nach Gerechtigkeit. Es gibt Psalmen, gell? Klagespsalmen. Und die Martyrer, gerade in der Offenbarung, sagen, wie lange noch, Herr, wie lange noch? Ja, der Unterschied ist, wo mündet das? In meine Hände oder in Gottes Hände? Ich habe vorher gesagt, dass mein Kreuz scheint heute nicht so schwer zu sein. Das ist keine Sünde. Es gibt Zeiten von Frieden, es gibt Zeiten der Stabilität. Auch das hier ist Gottes Geschenk. Die Gefahr ist nicht leichtes Kreuz. Die Gefahr ist zu denken, das ist alles. Das ist Evangelium, das geht mir gut. Jesus nachfolgen, hoppla. Und das ist nicht, Jesus nachfolgen heisst, ihn als Herr und Gott anerkennen. O Herr, mein Gott. Seinem Beispiel folgen und meine Entscheidungen an seinem Willen dann ausrichten durch dem Leben, der er gelebt hat. Und oft ist eine Frage, die ich höre, wie soll ich Gottes Wille wissen? Eine mögliche Antwort ist, liest in der Bibel sein Beispiel. Was hat er gemacht? Kann ich vielleicht das nachahmen? Weil sonst, was bleibt dann? Machthaber nachzugehen? Oder wem dann? Die Mitte ist nicht das Kreuz, sondern Jesus Christus. Jesus ruft uns nicht zum Kreuz. Er ruft uns zu sich. Das Kreuz ist einfach der Ort, an dem er, und nicht ich, er, sich als makelloses Lamm hingegeben hat. Das Kreuz ist Konsequenz, nicht Ziel. Das heisst nicht, streng dich mehr an. Paulus sagt, und das hat Marilia heute gesagt, zieh den Herr Jesus Christus an. Und so kehre ich zum Anfang zurück zur Frage, welche Kleidung trägt unser Glaube? Es geht nicht darum, ob wir Uniform tragen oder nicht. Ob wir manchmal schwieriger oder leichter haben. Es geht darum, wer regiert ihnen? Angst, Reputation, Selbstschutz oder Christus? Vielleicht ruft uns Gott nicht, orangefarbene Anzüge zu tragen. Vielleicht ruft er uns nicht zu sterben. Aber er ruft uns sicher zu einem Punkt. Die Mitte ist nicht zu verhandeln. Jesus Christus. Kreuz ist kein Ziel, das man suchen soll. Es ist an dem Ort, der Ort, wo ich aufhöre, mich selbst zu hören, wo ich sage, nicht mehr, ich bin der Eigentümer. Und darum ist der letzte Ruf von dieser Predigt nicht, beweis, dass du stark bist, zeig mal deine Kleidung, sondern komm. Komm zu Jesus. Komm mit deinem bequemen Leben, mit deinem leichten Kreuz, mit deinem schweren Leben, mit deinem schweren Kreuz. Und bitte ihn, ehrlich, Jesus, lass mich den Glauben nicht als Schmuck tragen, als etwas, was ich in ein Apero gerne anziehe, sondern als Zeugnis Christi. Ich möchte ihr, meiner geliebten Gemeinde, eine Einladung zu machen, Christus vor dem Fuß von Christus niederzuknien. Christus als unser Mittelpunkt und er ruft uns zu sich. Er macht es seit immer. Seit jeder Einzelne auf der Welt gekommen ist, hat er die Einladung schon bekommen. Wir geben nie den ersten Schritt. Wir antworten einfach auf das, was bereits vorhanden ist. Und vielleicht ist jemand da heute, der gerne Jesus Christus als seinen Erlöser annimmt. Vielleicht ist jemand da, der schon lange mit Jesus Christus unterwegs ist, aber sich innerlich bekleiden möchte. Ja, komm zu Jesus. Vielleicht gibt es auch jemanden, der gerne wird kommen, aber hat keine Kraft dazu und möchte nicht auffallen. Dann ruf ihn zu. Sei dann dort, wo du bist, mein Jesus, mein Herr. Wir haben in unserer Tradition von der Heilsarmee eine Gnadenbank. Wir haben sogar zwei hier in Kleinbasel. Und wir laden alle ein, ja, einen mutigen Schritt zu machen und sie zu brauchen. Warum nicht? Und von der letzten Predigt, wo mir eben diese Aussage so irritiert hat, hat es auch eine andere Frage, die ich sehr gut finde. Wenn nicht heute, wenn dann? Wir werden ein Lied singen und diese gilt als Antwortzeit. Wir haben Offiziere im Raum, die gerne mit euch beten.